Und ich lese uns mal den ganzen Textabschnitt vor. Aus Johannes 4, 27, respektive ich fange schon einen Vers vorher an, dass wir auch die Klammer ein bisschen dazu haben. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was willst du? Oder: Was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber: Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ich möchte nun ein paar so Spotlights setzen. Den Text kann man sehr weit auseinandernehmen, aber ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, möchte ich heute betonen. Als erstes die Geschichte mit der Frau, die webt sich ja da immer noch in das hinein. Ich lese nochmals die Verse 28 und 29. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Das gehört eigentlich noch zur letzten Geschichte. Die Frau am Brunnen kommt zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und dann bittet sie Jesus, das Wasser zu bekommen, das den Durst vollständig löscht. Und als sie die Nachricht von Jesus hört, ändert sie ihren Sinn. Sie ändert ihren Fokus komplett und sie lässt sogar ihren normalen Wasserkrug einfach stehen und geht zurück in die Stadt. Der Grund, wieso sie am Brunnen war, ist plötzlich nicht mehr wichtig. Weil Jesus hat in diesem Moment ihren Alltag verändert. Und sie geht zurück in diese Stadt und redet zu den Leuten. Sie hat wohl vorher die Menschen eher gemieden, weshalb sie in der Mittagszeit wahrscheinlich an dem Brunnen war. Und jetzt sucht sie den Kontakt zu den Menschen. Und sie gibt Zeugnis von Jesus, von dem, was sie verstanden hat. Sie erzählt, was sie erlebt hat. Und sie sagt aber, die Menschen müssen das selbst überprüfen. Die Menschen müssen selbst zu Jesus hingehen und überprüfen, ob er der Christus sei. Hey, Zeugnis geben ist sehr gut und es ist wichtig, dass wir von dem, was wir erkannt haben, auch davon reden. Aber die Menschen müssen selbst Jesus erleben. Es braucht ein eigenständiges Erlebnis. Aber die Frau macht die Menschen neugierig. Und dann kommen alle zu Jesus hin und wollen ihn erleben. Hey, beten wir immer wieder darum, dass Jesus diese Neugier haben, dass die Menschen die Neugier haben, Jesus zu erleben. Es muss nicht genau gleich sein, wie wir es persönlich erlebt haben. Aber ich glaube, eine Erfahrung mit ihm zu machen, ist zentral für unseren persönlichen Glauben. Für uns selbst, aber auch für jeden anderen, der glaubt. Das ist so noch die Sätze zu der Frau, die Worte dazu. Und jetzt aber zu den Jüngern. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was willst du oder was redest du mit ihr? Und dann geht die Frau zurück in die Stadt und vielleicht schauen die Jünger noch fragend. Und dann reden sie in dieser Zwischenzeit mit Jesus. Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist oder das einzige Mal, als die Jünger Jesus einen Befehl erteilt haben. Er ihn dann aber nicht ausführt. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Endlich zum Gespräch mit der Frau spricht Jesus so, dass er nicht gleich verstanden wird. Da sind sich die Jünger und die Frau sehr ähnlich. Bei der Frau sprach er vom Wasser und hier spricht er nun von der Speise. Und mir fällt ein Punkt auf bei den Jüngern. Und das fällt mir teilweise in meinem Leben auf. Ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde ist. Das kann ich nicht sagen. Bei meiner Gemeinde ist es manchmal so. Die Jünger sind irritiert, was Jesus da genau tut. Erstens spricht er mit einer Frau, mit einer Samariterin und dann redet er da von diesem Essen. Und das passiert uns wahrscheinlich auch. Wir erleben irgendetwas und wir sind irritiert. Wir sind irritiert, wenn irgendjemand anderes etwas anderes tut, was wir nicht wissen. Und wir sind irritiert. Das ist, glaube ich, immer wieder mal normal, dass man irritiert ist. Vielleicht auch irritiert, was der Pastor tut oder man nicht genau weiß, was er macht. Irritiert, was jemand anderes tut. Jemand in der Familie, jemand eine Arbeit nicht gemacht hat, beim Beruf und denkt, hey, du hättest dort die Arbeit schon lange erledigen sollen. Irgendwo gibt es Irritationen in unserem Leben. Und die sind normal. Und das Verhalten der Jünger ist leider auch normal. Aber wahrscheinlich nicht unbedingt optimal. Weil im Gegensatz zur Frau, die Jesus direkt anspricht und mit ihm den Kontakt sucht und ihn fragt, weil sie auch irritiert ist, fragen sich die Jünger gegenseitig, warum spricht er mit einer Frau? Ich weiß es nicht, weißt es du? Nein, ich habe auch keine Ahnung. Und sie reden nicht direkt mit Jesus über dieses Thema. Und auch nachher, so, hat ihm jemand Essen gebracht, während wir in der Stadt waren? So, ja, ich weiß es auch nicht, ich war auch mit dir in der Stadt, ich habe es auch nicht gesehen. Weißt du etwas? Nein, ich war auch mit euch in der Stadt. Also, niemand fragt Jesus. Niemand fragt ihn. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, man ist dann bei der Interpretation von der Interpretation von der Interpretation. So ein Telefonspiel, das da im Kreis herumgeht und am Schluss hat man irgendeine Ahnung oder denkt sich was aus, wieso jemand anderes irgendetwas getan hat. Und das Gute ist bei Jesus, dass er die Frage, die niemand stellt, beantwortet. Aber die direkte Kommunikation ist besser, weil ansonsten kommt es sehr schnell zu Missverständnissen. Wenn wir nicht direkt fragen. Und das muss ich immer wieder lernen. Wenn ich eine Irritation habe, muss ich die Person ansprechen, die mich irritiert. Weil ansonsten gibt es irgendein Karussell und es läuft irgendwo im Hintergrund und der Dritte hat irgendeine Ahnung, wieso jetzt das passiert ist. Es läuft meistens in einem Missverständnis heraus. Und wenn man einfach direkt fragt, kann man einfach auch eine Antwort erwarten und dann hoffen, dass diese Antwort auch korrekt ist und wahrscheinlich auch eher wahr ist, als wenn ich mir selbst was ausdenke. Und eben Jesus beantwortet glücklicherweise die Frage, die sie ihm nicht stellen. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Jesus wird vom Willen des Vaters, das vom Tun des Willens des Vaters erfüllt. Er kennt den Willen des Vaters und er tut ihn freiwillig. Er tut es nicht aus Zwang heraus, als wäre er der Sklave von seinem Vater. Nein, er tut es aus eigenem freien Willen. Und ich bin sehr überzeugt, dass er da auch intrinsisch motiviert ist, dass es von innen herauskommt, dass er das tun will. Und dies erfüllt ihn. Immer wieder, und man merkt immer wieder, Jesus und der Wille des Vaters sind manchmal nicht eins. Und er sagt selbst, hey, ich tue den Willen des Vaters. Und später im Vorostengarten Gethsemane sehen wir dann das auch, dass er dafür betet, hey, dass der Willen des Vaters geschieht und er sich ein bisschen überwinden muss. Aber in diesem Moment erfüllt ihn das. Jesus hat menschliche Bedürfnisse. Er ist an diesem Brunnen, er ist müde, er ist durstig, er ist hungrig. Das ist alles ganz normal. Aber in diesem Moment kommt, ich glaube, Jesus kommt da ein bisschen in ein Flow-Gefühl hinein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so ein Flow-Gefühl, wo man komplett fokussiert ist auf etwas, weil man weiß, es ist genau das Richtige. Ich mache genau das Richtige, ich bin komplett in dem drin, was ich jetzt genau tun will. Und man vergisst alles um sich herum. Und ich glaube, das Gespräch mit der Frau hat Jesus irgendwie beflügelt. Wenn man genau weiß, hey, man macht genau das Richtige. Und dann sieht man auch, was die Auswirkung davon ist. Und das genau merkt, hey, da vergisst man sogar zu essen. Da vergisst man sogar zu trinken. Und manchmal ist einfach wie die Müdigkeit weggeblasen in diesem Gefühl. Und für mich persönlich sind solche Momente rar, aber sehr wertvoll. Und da kann man teilweise stundenlang arbeiten und etwas machen und man ist einfach drin und man vergisst alles um sich herum. Und ich glaube, Jesus ist genau in einem solchen Moment drin. Und dann spricht er über die Ernte. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Also da ist irgendwie ein Sprung. Von dem einen, hey, ich habe gegessen, jetzt ist Ernte. Irgendwie ein bisschen ein Sprung. Aber das sind wir auch in den Dialogen mit Jesus irgendwie gewöhnt, wenn wir das ganze Kapitel lesen. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Jesus deutet auf die herumliegenden Felder und natürlicherweise dauert es noch 4 Monate bis zur Ernte. Und wenn wir jetzt auf unsere Felder schauen, dauert es vielleicht auch etwa 4 Monate bis zur Ernte. Das war bei Jesus wahrscheinlich etwa ähnlich. Es ist noch nicht Erntezeit in dem natürlichen Ablauf. Und Jesus meint aber hier nicht die Ernte des Getreides, das da wächst auf diesen Feldern. Er spricht von einer Erntezeit und sagt, hey, jetzt ist Erntezeit. Aber er sieht wahrscheinlich schon die Menschen, die von der Stadt hinausströmen zu ihm. Oder er weiß, dass sie kommen werden. Das ist seine Ernte. Die Leute kommen, weil die Frau das Zeugnis gegeben hat. Und das ist die Ernte des Reiches Gottes. Und das Reich Gottes wird immer wieder mal mit einem Erntefeld verglichen. Mit einem vierfältigen Acker oder das Reich selbst, sagt, hey, das kommt Frucht und dann ist Zeit zu ernten. Jesus selbst bittet die Jünger in Matthäus 7, 9, dass sie beten sollen für die Ernte. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und gleich danach, im nächsten Vers, beruft er die Jünger und sagt ihnen, hey, ihr seid diese Arbeiter, wofür ihr selbst gebetet habt. Und genau eine solche Situation der Ernte erleben die Jünger gerade in diesem Moment. Sie haben sich um alltägliche Dinge gekümmert. Sie sind einkaufen gegangen, haben sich ums Essen gekümmert. Und die Jünger haben nichts dazu beigetragen, dass diese Erntesituation geschieht. Und trotzdem nimmt Jesus sie genau hinein in dieses Werk. Und sagt, wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, er darf sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Beide sollen sich freuen. Die, die säen und die, die ernten. Und das können ganz unterschiedliche Personen sein. Das sagt Jesus auch, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Ich finde es immer wieder krass, dass Jesus uns Menschen gebrauchen will in seinem Werk. Weil ich immer denke, er könnte es ja besser. Aber wer hat denn gesät in dieser Situation? Einerseits Jesus mit dem Gespräch mit der Frau und die dann ins Dorf läuft und alle anderen Leute bringt. Andererseits war bei der Frau schon sehr viel Vorwissen da. Sie kannte die jüdische Kultur, sie kannte die samaritanische Kultur, sie wusste den Unterschied von den beiden. Sie wusste, dass ein Messias kommen wird. Und das sind andere Leute, Propheten, die das früher gesät haben. Dieses Wort gesät, hey, es wird ein Messias kommen. Und sie war deshalb bereit, das zu wissen. Und Jesus konnte genau an diesem Punkt anknüpfen. Und jetzt ist dieser Moment da. Und Jesus öffnet seinen Jüngern die Augen, damit sie eine neue Sicht auf die Situation bekommen. Sie dachten einfach, sie gehen den direkten Weg von Jerusalem nach Galiläa. Keinen Umweg machen, möglichst schnell. Vielleicht ein bisschen unbequem, wenn man da durch muss, aber einfach so, möglichst schnell von A nach B. Und sie dachten wahrscheinlich, ja, wenn wir in B sind, dann passiert wieder etwas. Dann geschieht wieder was. Aber unterwegs von A nach B, das ist einfach der Weg, der hinten zurückgelegt werden muss. Und ich glaube, sie haben gar nicht damit gerechnet, dass da etwas passiert. Dass auf dem Weg schon etwas passiert. Und wie oft geschieht mir das, dass ich einfach von A nach B muss? Ich gehe von zu Hause irgendwo hin. Ich gehe zur Arbeit oder zum Skifahren, zum Studium, zur Schule. Ich bin einfach unterwegs. Und ich denke, wenn ich dann da bin, dann mache ich etwas. Dann geschieht etwas. Aber unterwegs, im Auto oder im Tram, im Zug, im Bus, mit dem Fahrrad, zu Fuß, denke, ja, da passiert nichts, das ist einfach nur diese Zwischenzeit. Und ich rechne gar nicht damit, dass dann etwas passiert. Und ich merke immer wieder, wie Jesus mir in genau diesen Situationen die Augen öffnen muss. Wenn ich im Zug sitze und andere Leute herum um mich sitzen habe, kann genauso ein Moment sein. Oder letztens war ich in Zürich, ich war einkaufen, habe auch irgendwelche Kleider gekauft und noch irgendein Spiel. Und dann habe ich mich irgendwohin auf eine Bank gesetzt. Und Zürich ist normalerweise eher so eine anonyme Stadt. Da habe ich es nicht gedacht, dass mich jemand anspricht. Aber da ist jemand neben mir auf diese Parkbank gesessen, inmitten des ganzen Trubels. Und es hat sich plötzlich ein Gespräch ergeben über die Kirche, über Gott. Und es war so ein kleiner Erntemoment, aber es war auch ein Saatmoment, so gleichzeitig. Weil diese Person hat sich da nicht gleich bekehrt und gesagt, ja super, jetzt komme ich in die Kirche. Aber es war so ein kleiner Moment, wo ich etwas sehen konnte, wo ich das Licht von Gott zeigen konnte. Und ich war ein bisschen überrascht, dass das überhaupt passiert, so mitten in der Stadt, wenn ich mit all meinen Alltagsgedanken unterwegs bin und einfach eine Pause wollte. Aber wie häufig geschehen solche Situationen in deinem Leben? Wie oft kommt es bei dir vor, dass Menschen vorbereitet auf dich treffen und du nur wenig sagst und die Leute bereit sind. Häufig sind wir die, die säen. Vielleicht im Kids-Treff oder in der Jungschar oder irgendwo sonst, in einem Gottesdienst oder wenn wir mit Nachbarn sprechen, sind wir häufig die, die säen und wir sehen gar nicht, was passiert danach. Die Propheten haben diese Situation nachher auch nicht gesehen. Sie haben gesagt, ja, wir kündigen den Messias an, aber sie haben nicht gesehen, was danach daraus passiert in dieser Situation. Und häufig sind wir die, die säen. Aber wie häufig sind wir auch die, die einfach davon profitieren, dass andere gesät haben und bereit sind zur Ernte. Und das Gute ist, wenn wir beide Seiten kennen, das Säen und das Ernten. Und Jesus zeigt in diesem Moment den Jüngern, dass es Zeit ist zur Ernte. Und er lädt sie ein, hey, mach da mit. Mach da mit. Und das Spannende ist, die Jünger wollten möglichst schnell durch diese Gegend durchlaufen. Die wollten gar nicht da bleiben. Schnell Fastfood kaufen, weiter geht's. Und Jesus sagt, nein, jetzt bleiben wir 2 Tage hier. Die Leute sind jetzt bereit, jetzt ändern wir unseren Plan. Nehmen wir uns einfach 2 Tage Zeit und reden mit denen. Und ich glaube nicht, dass es nur Jesus war, der mit all diesen Leuten geredet hat, sondern die Jünger hatten plötzlich ganz viel zu tun. Sie konnten ganz viel erklären, wer Jesus ist, was er tut, was sie da machen. Und das Erstaunliche ist, es passiert nicht in ihrem gewohnten Umfeld. Sonst waren die Jünger eigentlich nur unter den Juden unterwegs. Und plötzlich kommen sie zu Ausländern und wollen einfach nur schnell wieder weg. Und genau da passiert etwas. Genau in diesen Situationen. Aber es kann natürlich auch in unserem gewohnten Umfeld sein. Wo möchtest du, dass dir Jesus die Augen für eine neue Situation öffnet? Hast du schon mal eine solche Erntesituation erlebt? Wo möchtest du eine solche Situation erleben? Ich merke immer wieder, dass ich Jesus brauche, der mir die Augen öffnet. Gerade wenn ich gestresst bin in meinem Alltag. Wenn etwas nicht so läuft, wie ich es vielleicht geplant habe. Oder mich auf etwas Neues einstellen muss. Und mich selbst immer wieder fragen, hey Jesus, öffne du mir die Augen. Öffne du mir die Augen für die Situation. Zeig du mir, wie die Situation ist, aus deiner Perspektive. Weil ich habe meistens nur meine sehr ich fokussierte Perspektive. Sie ist sehr eingeengt. Ich sehe vieles nicht. Ich sehe vieles nicht so, wie Jesus es vielleicht sieht. Und Jesus möchte uns einladen, immer wieder mit ihm solche Situationen zu erleben. Und vielleicht hast du heute Zeit, dir diese Gedanken zu machen. Hey, wo sind solche Situationen in deinem Leben? Wo du nur von A nach B willst und so eine Zwischenstation Halt machst, es nur so eine Durchgangsstation ist, bis du wieder weiter kannst. Und ich bete noch zum Schluss. Jesus, wir möchten dich einladen, dass du uns immer wieder die Augen öffnest. Für genau diese Situationen, die du uns vor die Füße legst, die für uns unerwartet sind. Aber schenk du uns offene Herzen und offene Augen, dass wir genau dann so reagieren, wie du es dir wünschst. Dass wir uns dann diese Zeit nehmen. Und danke vielmals, dass du der bist, der über allem wacht. Dass du grösser bist als wir. Dass du siehst, wie Menschen vorbereitet sind. Dass sie bereit sind. Dass du siehst, wer alles sät oder gesät hat. Und du auch, dass du auch siehst, wo wir säen. Und dass wir einfach uns mit allen mitfreuen dürfen. Dass wir uns freuen dürfen, wenn wir säen. Dass wir uns freuen dürfen, wenn wir das Ergebnis der Saat sehen. Und manchmal sehen wir nicht das Ergebnis unserer eigenen Saat, sondern das Ergebnis der Saat von anderen Menschen. Und hilft uns immer wieder, deine Perspektive auf unser Leben und auf das Leben unserer Mitmenschen zu sehen. Amen.